ARD.
In den USA würde man sagen, all good things must come to an end. Alle guten Dinge müssen einmal enden. Und so ist es tatsächlich auch mit diesem Podcast. Das hier wird eine besondere Folge, denn es wird die letzte, zumindest in diesem Rahmen aus Washington.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich bin Isabel Karas und freue mich sehr, dass wir für diese besondere Folge fast alle Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Studio Washington zusammenbekommen haben. Denn wir wollen die nächsten Minuten nutzen für einen Blick zurück. Und zwar auf unsere Highlights, auf Momente, die uns bewegt haben, die uns überrascht haben und die wir so nur erleben konnten, weil wir eben aus diesem Land berichten dürfen. Dafür hat jede und jeder von uns, mich mal ausgenommen, ein Geräusch oder einen O-Ton mitgebracht. Und anfangen möchte ich mit Sarah Schmidt, denn Sarah, du hast dich für etwas entschieden, was wir in diesem Jahr tatsächlich alle gehört haben, in den USA, aber auch in Deutschland.
Ja, genau. Und das ist ein Geräusch, das an einem sehr schönen Sommertag gefallen ist oder passiert ist. Ich war schwimmen mit einem Freund, der auch Journalist ist, und der musste noch mal kurz ins Büro noch ein bisschen arbeiten und hat mich dann vor den Fernseher gesetzt. Und ich saß da und schaute mir eine Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump an, noch so mit Sonnencreme, ein bisschen verschwitzt, und dachte, wir gehen gleich essen und das wird ein ganz normaler, schöner Sommerabend, den wir dann miteinander verbringen. Und dann fielen diese Geräusche.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
Ja, und das war so ein Moment für mich, wo ich überhaupt nicht fassen konnte, was da gerade passiert. Ich habe das live gesehen. Man sah ja dann, wie er sich ans Ohr fasste und so einen Moment des Realisierens hatte und dann zusammenbrach, so sah es für mich aus, beziehungsweise zu Boden ging. Und ich habe das nochmal ausgestoppt und mir angeguckt. Das war dann eine gute Minute, wo man vom Fernseher nicht wusste, was passiert ist, ob er wieder aufsteht. Im ersten Moment dachte ich, das waren Schüsse. Die Kolleginnen und Kollegen, die da vor Ort waren, waren aber erstmal vorsichtig und sagten, das waren Knallgeräusche, wo ich dann dachte, ja klar, logisch, man weiß ja nicht, was passiert ist. Aber es war ein ganz schrecklicher Moment, da zu sitzen und nicht zu wissen, was ist passiert und hat er das überlebt, wenn es Schüsse waren.
Relativ schnell wurde dann klar, Donald Trump wurde am Ohr getroffen und nicht schlimm verletzt. Zwei Männer im Publikum bei dieser Wahlkampfveranstaltung wurden aber schwer verletzt und ein dritter Mann sogar getötet. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt von ungekanntem Ausmaß auf diesen Wahlkampf. Wie hast du das in Erinnerung, Sarah, was dann in den Wochen danach so passiert ist?
Ja, von da an war alles anders. Es war ja kurz bevor Donald Trump dann offiziell zum Kandidaten der Republikanischen Partei gekürt worden ist. Und auf der Veranstaltung, also beim Parteitag, ist er dann ja auch aufgetreten mit diesem Pflaster am Ohr und diese Szene Fight, 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 wo er so die Faust in die Luft reckt, die wurde ja dann ikonisch, ich glaube, so kann man das nennen. Und ab dem Moment war dieser so dahinplätschernde Wahlkampf eben ja plötzlich einfach komplett anders und hat unglaublich an Fahrt aufgenommen.
Wird das für dich so ein Moment bleiben, wenn du später mal zurückblickst auf deine Zeit als Korrespondentin in Washington, von dem du sagst, den vergesse ich auf gar keinen Fall?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar eben aus zwei Gründen. Zum einen persönlich, weil ich noch nie gesehen habe, dass auf einen Menschen geschossen worden ist, zum Glück noch nie gesehen habe, und dass er auch wirklich unglaublich knapp war und mich das einfach entsetzt hat, egal wie man zu Donald Trump stehen mag, aber dass es jemand anders gab, der gedacht hat, ich muss diesen Menschen töten. Das war das Persönliche. Und dann natürlich journalistisch in diese Rolle reinzufinden und sich zu sagen, okay, das Persönliche blende ich jetzt aus, Schritt zurück, ich bin Korrespondentin und wir berichten jetzt darüber. Und was mir auch besonders in Erinnerung bleiben wird, ist dann, wie wir als Team zusammengearbeitet haben, weil wir Korrespondentinnen und Korrespondenten sind ja dann die, die schnell ins Studio düsen oder vor einer Kamera stehen. Aber da ist ja ein riesiges Team dahinter. Die ganzen Techniker, Technikerinnen, Kameraleute, Cutterinnen und Cutter, Producerinnen und Producer, die dann sofort dafür sorgen, dass wir das ganze Material haben, also Videomaterial oder Audio, O-Töne, um dann berichten zu können. Und das wird mir sehr in Erinnerung bleiben, wie reibungslos das funktioniert hat und wie dann einfach ein Rädchen ins andere greift, wie alle sofort bereit sind, am Wochenende reinzukommen, sich melden, weil alle irgendwie verstanden haben, das ist jetzt eine ganz besondere Situation.
Und du hast den Moment angesprochen, dieses Bild, was, glaube ich, auch sehr viele von uns noch im Kopf haben, Donald Trump mit diesem großen weißen Pflaster am Ohr auf der Bühne beim Parteitag der Republikaner. Da hat er ja dann eine Rede gehalten, das war sein erster öffentlicher Auftritt nach diesem Attentat auf ihn. Und da hat er unter anderem gesagt, dass er sich doch irgendwie sicher gefühlt hat auf dieser Bühne und in diesem Moment, denn er hätte Gott an seiner Seite gehabt. Und damit sind wir beim nächsten Kollegen, nämlich bei Sebastian Hesse und auch bei dem O-Ton, den du mitgebracht hast, Sebastian.
Ja, den hören wir gleich mal rein.
Fika hata anda ata ora bata rata ande eke eke manda rasata. For I hear the sound of victory. 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 I hear the sound of victory.
Das musst du erklären. Wie kommen wir von Donald Trump und dem Thema Gott an seiner Seite zu dieser Frau?
Also Victory, da ist natürlich der Wahlsieg von Donald Trump gemeint. Und die Dame, die wir hier gehört haben, das ist seine persönliche Geistliche. Die hat er mal kennengelernt, indem er sie angerufen hat. Die Dame ist Paula White. Das ist Donald Trumps persönliche Priesterin. Sowas hat der. Die war eine Fernsehpredigerin, sehr bekannt hier in den USA. Und er war ein Fan von ihr, weil er da irgendwie offenbar nicht nur diese spirituelle Verbindung gespürt hat, sondern eben auch dieses Showmanship, also so in diesem Fall Showwomanship, also die Fähigkeit, das einem größeren Fernsehpublikum nahe zu bringen. Er hat sie angerufen und seitdem gibt es eine sehr enge Verbindung und die ging sogar so weit, dass sie während der ersten Amtszeit Trumps ein Büro im Weißen Haus hatte und seine Chefberaterin in spirituellen Fragen war. Ich finde das so eine schöne Geschichte, weil was wir da gehört haben, das nennen Amerikaner Speaking in Tongues, also so, wenn man durch eine göttliche Vision erleuchtet ist, in allen Weltsprachen auf einmal ekstatisch Dinge von sich geben kann. Und ich finde, das ist so ein wunderbares Beispiel dafür, wie Religiosität hier in Amerika eben auch gelebt werden kann. Und zwar nicht in irgendwelchen gesellschaftlichen Nischen, sondern in diesem Fall im Zentrum der Macht.
Du hast dich ja auch in deiner Zeit als Korrespondent häufig mit diesem Thema Religion in den USA auseinandergesetzt. Was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat dieses Thema hier für die Menschen?
Na, ich finde, es ist eines der großen unterschätzten Themen. Und meine These wäre ja auch jetzt mal ganz steil, dass man Amerika letztlich nicht versteht, ohne seine Religiosität zu verstehen. Und das beginnt um die Ecke in der kleinen, anrührenden Nachbarschaft, wo dann der Universitätsprofessor, der Firmen-CEO und der Realschullehrer gemeinsam bei der Armenspeisung nebeneinander stehen oder Gottesdienste feiern. Das geht aber eben auch so weit, dass die Evangelikalen, und eine davon haben wir hier eben gehört, mit sehr kruden für uns europäischen Verständnis, sehr kruden Vorstellungen von Glauben. Paula White steht für Prosperity Theology, sage ich gleich noch was dazu, dass die eben ein sehr, sehr wichtiger politischer Einflussfaktor eben auch sind und politische Entscheidungen gerade unter Donald Trump mitgelenkt haben. Hm. Prosperity Theology, zu Deutsch Wohlstandstheologie, das gibt es überhaupt nicht in Europa, gehört auch nicht zur irgendwie evangelischen oder katholischen Kirche, wie wir das kennen, sondern ist so eine ganz amerikanische Geschichte und lehrt, dass der liebe Gott angeblich Wohlverhalten auf Erden bereits belohnt. Erstens durch sagenhaften Reichtum, aber auch durch Gesundheit. Und deshalb Trump eben mit seinem angeblich märchenhaften Vermögen einerseits und dabei eben mit 78 Jahren noch in der politischen Arena stehen, vom lieben Gott ausgewählt worden ist.
Stichwort über die USA lernen. Ich glaube, das ist schon ein Punkt, den wir jetzt alle im Kopf behalten können. Aber da sind wir dann auch, glaube ich, sehr gut beim nächsten Aspekt hier in unserer letzten Podcast-Folge, nämlich bei dem Aspekt, für den sich der Kollege Ralf Borchert entschieden hat. Ralf, bei dir geht es ums Thema Immigration und die Grenze der USA zu Mexiko. Die stand ja hier in den letzten Wochen und Monaten auch sehr im Fokus, im Wahlkampf eigentlich unaufhörlich, dank Donald Trump. Und Ralf, du hast dort deine beeindruckendste Reportagereise verbracht, nämlich am Grenzzaun von El Paso in Texas. Erzähl uns gern mal, was war das für eine Reise und was hat dich da so beeindruckt?
Ich glaube, ich habe wirklich bei keiner Recherchereise so viel gelernt wie hier bei El Paso, Texas, an der Grenze zu Mexiko. Wir hören jetzt Richard Barragán. Richard Barragán ist ein Grenzschütze, ein Grenzpolizist, den ich zusammen mit zwei Kollegen, sie waren schwer bewaffnet, trugen schusssichere Westen, in der Frühschicht ab 4 Uhr morgens entlang des Grenzzauns, der Mauer, wie Donald Trump gerne sagt, begleiten konnte. Und wir hatten gerade ein Paar aus Mexiko tatsächlich aufgegriffen. Illegale Migranten, Mann und Frau, jung, auf der Suche nach Arbeit, wie sie gesagt haben. Ins Mikrofon wollten sie nichts sagen. Und kurz danach habe ich Richard Barragán gefragt, hat er eigentlich Mitgefühl mit diesen Menschen? Wie geht's ihm dabei, wenn er die aufgreift?
I could just as easily have been born in a foreign country and not been a US citizen. It's not uncommon for agents to come to work with 2 and 3 lunches, 5 gallons of water in the back of their vehicles, because you come across people like this and you empathize.
Er sagt, natürlich habe ich Mitgefühl. Ich könnte ja auch in einem anderen Land geboren sein, nicht in den USA, nicht Amerikaner sein. Und er und viele seiner Grenzschutzkollegen haben tatsächlich, habe ich auch gesehen, auf dem Rücksitz ihres Autos jeden Tag ein paar Gallonen, kleine Wasserflaschen, viele von ihnen, und Lunchpakete, weil sie wissen, viele dieser Menschen waren Tage, manche Monate zu Fuß unterwegs, sind fast verdurstet, bevor sie hier an die Grenze kamen, waren in der Hand von Menschenhändlerbanden, die ihnen oft Hunderte, wenn nicht Tausende von Dollar abgenommen haben, die sie erpresst haben. Und natürlich, sagt er, hat er Mitgefühl. Und was ich gelernt habe, auch an dieser Grenze, ist eben, es sind durchaus nicht alles Kriminelle, wie zum Beispiel Donald Trump im Wahlkampf gesagt hat. Hinter jeder dieser Menschen steckt eine Geschichte, eine persönliche Geschichte, eine familiäre, eine Sehnsucht. Es ist ein starker menschlicher Aspekt bei diesem Thema Migration. Auf der anderen Seite sagt auch Richard Barragán, dieser Grenzzaun, der ist schon richtig, notwendig. Wir müssen Einwanderung, auch in den USA, versuchen zu steuern. Wir können nicht alle einfach reinlassen. Also dieses unheimlich schwierige Problem der Migration. Auch der Arbeitsmarkt in den USA braucht diese Menschen. In der Landwirtschaft, nicht nur in Texas, in vielen Teilen der USA arbeiten unheimlich viele Millionen von auch illegalen Migranten, die keine Papiere haben, die nicht auf legalem Weg ins Land gekommen sind. Die Wirtschaft braucht sie. Ähnliches Problem in Deutschland und Europa. Also ein großes, großes Thema, was uns nicht nur in den USA weiter begleiten wird.
Und hast du das Gefühl, weil du diese Menschlichkeit angesprochen hast, die du dann eben auch erlebt hast dort während deiner Reise, dass die so ein bisschen verloren gegangen ist in diesen letzten Wochen und Monaten im Wahlkampf?
Ja, ich finde, sie geht bei vielen politischen Statements nicht nur von Präsidentschaftskandidaten verloren, die wahrscheinlich selbst nie sich Stunden oder Tage an der Grenze aufgehalten haben, um wirklich mal zu schauen, wie es dort zugeht, wie sich die Menschen verhalten und die oft über die Menschen, die da kommen, entmenschlicht sprechen. Ich glaube, das muss man schon sagen, wenn man sich die Wahlkampfrhetorik etwa von Donald Trump anhört. Es ist ein Problem. Migration macht auch vielen Menschen Angst. Auch das muss man ernst nehmen. Aber es ist eben sehr gefährlich, wenn man auf diesem Terrain Sprache entmenschlicht und nicht mehr sieht, um was es eigentlich geht. Es geht auch um Menschen, die ihre Gründe haben, zu fliehen, zu versuchen, in ein Land zu kommen, meistens in der Hoffnung auf Arbeit, auf Geld verdienen und einfach ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
Allein mit dem Thema könnte man definitiv noch weitere Podcast-Folgen füllen. Aber das Tolle an den USA ist ja auch, wir müssen nicht immer über Politik sprechen, sondern es gibt auch ganz viele weitere Aspekte, über die wir eben auch berichten. Und genau damit bin ich jetzt bei der Kollegin Kerstin Klein. Kerstin, was hast du uns für ein Geräusch mitgebracht?
Wollen wir mal reinhören?
Gerne.
Da hört man Hunde, man hört Geklapper und man hört Schritte im Schnee. Das war schon Ende Januar 2023 bei einem Hundeschlittenmarathon, ganz hoch oben im Norden. Und da habe ich Colin Wallen getroffen, eine sehr beeindruckende Dame, die dieses Rennen schon damals zum 23. Mal gefahren ist. Ihr Sohn, erwachsener Sohn, war auch mit dabei. Ihr Mann war derjenige, der die Logistik für die beiden Teams bereitgestellt hat. Und das braucht auch ganz schön viel Logistik, weil das ist ein Rennen über 500 Kilometer, 3 Tage lang. Und zwischendrin stoppen die mal an so Posten und können mal für 2, 3, 4 Stunden schlafen. Die Hunde kriegen eine Pause, die werden ärztlich versorgt, falls irgendwas ist, ne? Aber das ist schon eine ganz schönes Unterfangen und vor allen Dingen, das war da auch tagsüber minus 23 Grad.
Wahnsinn.
Und mir und dem ganzen Team, wir haben einfach dauernd gefroren und ich weiß gar nicht, wie Colin das gemacht hat.
Auf so einem Schlitten quer durch Minnesota, wie bist du dazu gekommen? Also was hat dich dazu gebracht zu sagen, ja, da fahre ich hin und darüber berichte ich jetzt?
Also was ich schon auch immer versuche in all den Jahren, die ich jetzt hier bin, ist nicht immer nur über Politik zu berichten. Mhm. Das machen wir natürlich vor allen Dingen und auch das mache ich mit großer Leidenschaft. Ne? Ich bin ein Politik-Junkie. Aber ich versuche immer auch noch was über das Land jenseits davon zu erzählen. Und diese Region da oben ist eben halt sehr schneereich. Mhm. Und dieses Rennen war nicht nur ein Hundeschlittenrennen, sondern es hat eben auch noch eine ganz besondere Tradition. Das ist nämlich das John Bergreese-Rennen. Und John Bergreese, das war ein Native American vom Stamm der Ojibwe. Und der hat damals da oben in der Region, das ist eben unter anderem Land der Ojibwe, das denen heute auch noch gehört, hat er damals die Post ausgetragen. Und deshalb haben auch alle, die an diesem Rennen teilnehmen, bekommen am Anfang dieses Rennens eine Tasche mit Briefen, die dann zum Beispiel die Kinder aus der Region geschrieben haben. Und am Schluss, wenn sie über die Ziellinie fahren, auch Colleen hat das gemacht, dann holen sie ihre Tasche raus und zeigen, the mail has been delivered. Und erst dann ist das Rennen zu Ende. Und so kann man eben auch nicht nur über dieses ja, das, was für die Region da oben wichtig ist und was für Menschen wie Colleen wichtig ist, berichten, sondern auch konnten wir auch noch Geschichten erzählen über diesen Stamm der Ojibwe, was eben auch ein ganz großer Teil dieses Landes ist, ne? Und wie die eben diese Native American Stämme jahrelang unterdrückt wurden, zum Beispiel ihre Sprache, und wie jetzt eben das alles wieder zum Leben erweckt wird. Zum Beispiel haben wir auch noch eine Randgeschichte für ein anderes Programm gemacht. Da ging es um eine Grundschule, wo eben auch die ursprüngliche Sprache der Ojibwe wieder unterrichtet wird.
So Reisen aus Washington in dieses ländliche Amerika, haben die deinen Blick auf die USA inzwischen irgendwie schon geprägt? Hat sich da irgendwas verändert?
Es ist halt so vielfältig, ne? Also da oben ist man dann halt im Schnee und Eis und fast schon an der Grenze zu Kanada. Und eben auch mit diesem Stamm der Ojibwe in einer ganz anderen Welt, weil die eben auch versuchen, noch ihre eigene Kultur zu pflegen mit all den Problemen, die sie in den letzten Jahrzehnten eben auch hatten. Und auch diese Familie, ne, die machen nicht nur diese Rennen jedes Jahr, sondern die züchten auch Hunde und trainieren die und so. Ne. Sie haben da so ihre ganz eigene Welt. Und dann ist man ganz woanders. Dann ist man irgendwie in Kalifornien, in der Wüste, in der Hitze, wo dann aus dem Boden irgendwelches Lithium zum Beispiel gewonnen wird für Autobatterien. Also das ist ein Riesenkontinent mit einer Milliardengeschichten. Und wir können nur einen Teil davon erzählen, aber es ist schön, dass wir immer noch die Gelegenheit haben, neben all der Politik auch diese Geschichten zu erzählen und diese Menschen auch zu treffen. Also die Colleen Wallin hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich bin auch heute noch in Kontakt mit ihr. Dieses Jahr hat sie mir getextet, ist das Rennen ausgefallen, weil eben nicht genug Schnee lag. Also auch das kann passieren, dann ist man wieder beim Thema Klimawandel. Und jetzt in diesem Winter, also im kommenden Januar, da wird dann tatsächlich das 40. Jubiläum dieses Rennen stattfinden. Und ich muss noch rausfinden, ob sie da auch wieder am Start ist.
Was ich auf jeden Fall gelernt habe in diesem Zusammenhang ist, dass wir ein sehr tierfreundliches Studio sind, weil Kerstin war nicht die Einzige mit einer Tiergeschichte, denn da sind wir schon beim Kollegen Torben Burgers. Torben, du hast uns auch etwas Ähnliches mitgebracht, zumindest stehen auch da Tiere im Fokus.
Absolut, mich hat es in den wilden, nach wie vor wilden Westen Amerikas verschlagen, nach Wyoming, und da hört sich morgens manchmal so an.
Ja, das war eindeutig.
Das sind nämlich tatsächlich Mustangs, also Wildpferde, so wie man es sich im Film vorstellt bei echten Cowboys, nur dass die hier nicht in Freiheit leben, sondern tatsächlich im Knast sitzen, nämlich auf der Wyoming Honor Farm, einem Gefängnis, wo Insassen, Häftlinge Wildpferde zähmen, um dann in Freiheit selber besser funktionieren zu können. Das ist eine Rehabilitationsmaßnahme.
Und was war so dein Eindruck? Welche Bedeutung hat dieses Programm für die Häftlinge, die dort mit den Pferden zu tun haben? Nehmen die das an?
Das ist absolut faszinierend, und zwar tatsächlich für alle Beteiligten, sowohl für die Häftlinge als aber auch für die Tiere. Man muss sich das so vorstellen, es gab mal eine Zeit lang die Befürchtung, dass Wildpferde auch in Amerika aussterben. Dann wurden die unter Artenschutz gestellt und es wurde sehr viel dafür getan. So viel, dass jetzt manche sagen, es gibt schon wieder zu viel Wildpferde. Und von denen verenden auch viele tatsächlich, weil sie nicht genug Futter finden oder nicht genug Weideflächen. Und dann werden jedes Jahr, auch das ist hoch umstritten, Tausende von Wildpferden eingefangen. Und die müssen dann gezähmt werden, um anschließend zum Beispiel, so war es oft, für den Grenzschutz, für die Feuerwehr, für die Polizei oder auf einer Farm eingesetzt zu werden. Und in dem Fall übernehmen diese Zähmung halt die Insassen dieses Gefängnisses. Und das kennt man tatsächlich auch schon aus dem Kino, nämlich vom Pferdeflüsterer. Robert Redford in dem Fall, diese Methode wird da angewendet. Und genau das soll den Häftlingen halt ein Leben in Freiheit selber nachher ermöglichen, weil, und so haben sie mir das erklärt, diese Pferde keinerlei Aggression, keinerlei Ungeduld vertragen, sondern nur mit ganz viel Einfühlungsvermögen überhaupt dazu gebracht werden, dem Menschen zu folgen. Und diese Beziehung zwischen den Häftlingen und den Pferden, zwischen Mensch und Tier, die ist wirklich faszinierend anzuschauen und mitzuerleben.
Und du hast es selbst ja auch versucht. Hat dein Einfühlungsvermögen gereicht für die wilden Mustangs?
Ja, aber tatsächlich gerade nur eben so. Ich habe tatsächlich versucht, mich einem Wildpferd zu nähern, unter der Anleitung natürlich der Trainer dort in diesem Gefängnis. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich mich selber so weit entspannt habe, dass dieses Pferd auch Vertrauen zu mir hatte. Und ich habe es vielleicht für eine Sekunde oder zwei Sekunden anfassen können und dann war es das schon. Das war allerdings auch ein Pferd, was bis dahin zum Beispiel noch nicht gesattelt worden war. Das ist für die Pferde und auch für die Häftlinge dort immer ein großer Moment. Das erste Mal einen Sattel aufsetzen und das erste Mal draufsteigen oder reiten, das ist ein wochen- und monatelanger Prozess. Und das Pferd, mit dem ich es da zu tun hatte, das war da noch lange nicht.
finde, es ist aber ein wunderschönes Beispiel dafür, welche Vielfalt es in unserem Job tatsächlich gibt. So weit weg von Washington, auch sowas ist hier möglich. Und auch die nächste Kollegin an der Reihe, Claudia Sarre, hätte eine Tiergeschichte zu bieten gehabt, nämlich von Büffeln in Montana. Aber wir wollen ja bei diesem Blick zurück auch nochmal ein paar Menschen zu Wort kommen lassen. Deshalb haben wir uns umentschieden. Claudia, wen stellst du uns jetzt vor?
Ja, ich hatte tatsächlich eine sehr rührende Begegnung mit einem älteren Herrn, einem 92-jährigen Umweltschützer direkt vor unserer Haustür hier in Washington, Howard Gassaway, ein Umweltschützer, der sich für einen sauberen Fluss, nämlich den Anacostia River in Washington, eingesetzt hat. Und zwar sein ganzes Leben lang. Und wir hören einfach mal, was er zu sagen hat.
Now I've saved this woman in the Anacostia River. The fish is not jumping up out of the water trying to get oxygen now. So that tells you something.
Ja, man hört schon so ein bisschen, wie alt er ist, denn er hatte einen Gebiss. Aber ich sage erst mal, was er gesagt hat. Er sagt, jetzt ist es sicher, im Anacostia River zu schwimmen. Die Fische springen nicht mehr aus dem Wasser, um Sauerstoff zu bekommen. Das sagt schon etwas aus. Das heißt also, er war einfach so alt, dass man ihn wirklich nicht gut verstehen konnte. Er saß da mit seinem Stock, mit einer dicken Brille, umgeben von seinen Kumpanen. Er ist nämlich dort Mitglied in einem, dem einzigen afroamerikanischen Yachtclub in den USA, direkt am Anacostia River. Und wie gesagt, er, als Kind hat er noch in dem Fluss, ist er noch geschwommen. Mhm. 50 Jahre lang war der Fluss dann wirklich unglaublich schmutzig. Eine Giftbrühe. In den 70ern hat er wohl zu den 10 schmutzigsten Flüssen der USA gehört, verseucht mit Chemikalien, mit Abwässern und so weiter. Und unter anderem dieser Howard Gassaway hat es eben geschafft, dass man heute wieder in diesem Fluss schwimmen kann.
Das ist eine richtig schöne Geschichte und die zeigt ja auch so ein bisschen dieses Klischee, was wir in Deutschland haben. Allen Amerikanerinnen und Amerikanern ist Umweltschutz völlig egal. Das stimmt gar nicht, oder?
Nein, das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe ja sehr oft auch Umweltgeschichten gemacht während meiner Zeit in Washington, ausgehend davon, dass eben die USA nach China eigentlich der größte Umweltverschmutzer der Erde ist, also den größten CO2-Ausstoß hat, wie gesagt, nach China. Und da wollte ich eben auch immer mal wieder Beispiele zeigen von Leuten, die eben auch etwas für die Umwelt tun hier in den USA. Und davon gibt es ja auch sehr viele. Und dieser Howard Gassaway mit seinen 92 Jahren war eben ein besonders schönes Beispiel.
Ja, jemand, der uns allen definitiv jetzt auch in Erinnerung bleiben wird, dank seines Engagements hier in Washington DC. Und jetzt enden wir diesen Podcast quasi mit einem großen Tusch. Das ist der Ton, den Katrin Brandt sich für diese letzte Podcast-Folge ausgesucht hat. Katrin, was steckt dahinter?
Ah, ich kriege beim Hören schon direkt wieder eine Gänsehaut, beziehungsweise ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie taub ich aus dieser Veranstaltung rausgegangen ist. Das ist ein Orchester, ein Blas- und Percussion-Orchester von Hunderten von Teenagern und jungen Erwachsenen. Das habe ich aufgenommen im Sommer 2023 an der Virginia State Universität in Petersburg. Das ist so 3-4 Autostunden von Washington entfernt. Diese jungen Musikerinnen und Musiker haben einen Tag lang zusammen geprobt und haben dann zur Krönung diesen Mr. Ice Cream Man am Ende aufgeführt. Wirklich fantastisch, wie die da in einem Tag sich zusammengefunden haben. Und ja, ich hatte tatsächlich eine Gänsehaut und Klingeln in den Ohren hinterher.
Das glaube ich sofort. Aber dieses Thema Schulmusik in den USA, welche Rolle spielt das hier? Was würdest du sagen?
Das spielt hier eine große Rolle. Ich bin darauf gestoßen, weil ich mal bei einem Footballturnier war und mir aufgefallen ist, dass alle Schulen, die ihre Mannschaften geschickt haben, gleichzeitig auch eine Schulband geschickt haben. Und dann habe ich ein bisschen angefangen rumzusuchen und bin dann losgezogen, habe eine Mariachi-Band in Las Vegas besucht, also ne, diese mexikanische Musik mit Sombrero und schrillen Geigen und Trompeten. Ich war bei einem Schulorchester, das so gut war, dass zeitgenössische Komponisten für dieses Orchester komponiert haben. Ich war bei einer Marching-Band im Osten von Washington DC, alles ganz arme Stadtviertel oder Städte, wo sich Musiklehrer, die nicht viel Geld haben, hingestellt haben und gesagt haben, wir glauben, dass Musik Kinder schlauer macht, dass Musik Kinder dazu bringt, dass sie gerne in die Schule gehen. Deswegen setzen wir uns in unserer Freizeit hin und arbeiten mit denen zusammen. Wir liefern gute Ergebnisse, wir tun was auch für die Stadt und für das Stadtviertel, in dem wir sind. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, das Engagement und die Qualität der Musik, die ich da zu hören bekommen habe.
Das passt ja zu der Geschichte, die Claudia auch gerade erzählt hat von Howard Gassaway, der sich eben auch in der Freizeit eingesetzt hat. Das tun ja hier tatsächlich sehr viele Menschen in den USA. Katrin, würdest du sagen, so behältst du die Amerikanerinnen und Amerikaner dann irgendwann nach deiner Zeit hier auch mal in Erinnerung als sehr hilfsbereite und engagierte Menschen?
So möchte ich sie auf jeden Fall in Erinnerung behalten. Ich möchte sehr gerne ausblenden, was wir an Streit und Zwietracht erlebt haben, während wir hier vor der Wahl unterwegs gewesen sind, was wir an Spaltung in diesem Land erlebt haben, an Verschwörungsgeschichten und Lügen und ähnlichen Sachen mehr und Unverständnis, was die einzelnen Menschengruppen oder Menschen in diesem Land einander entgegenbringen. Mhm. Diese Amerikanerinnen und Amerikaner, diese Lehrer, die ich da getroffen habe, die waren Spendensammler, weil sie billige Instrumente brauchten, die waren Sozialarbeiter, weil sie den Kindern bei ihrem schwierigen Alltag geholfen haben und sie waren eben glühend engagiert, haben nicht nach dem Staat gerufen, wie wir es vielleicht aus Deutschland kennen, sondern haben gesagt, okay, ich habe kein Geld, aber ich will was machen und deswegen setze ich mich jetzt hin und mache noch eine Überstunde und noch eine Überstunde und frage mich danach, wer mir da hinterher Geld für gibt oder wer mich da hinterher für lobt, ich möchte das einfach machen. Und das ist etwas, so möchte ich in der Tat die Amerikanerinnen und Amerikaner in Erinnerung behalten.
Da sehen wir einmal mehr, losgelöst von der Politik, was alles los ist in diesem riesigen, riesigen Land. Und damit kommen wir jetzt leider zum Ende. Ich hoffe, die letzten Minuten, die haben nochmal gezeigt, was für ein Privileg es für uns alle ist, aus Washington und aus den USA berichten zu dürfen. Und das tun wir natürlich auch weiterhin in den Radio- und Fernsehprogrammen der ARD. Nur eben nicht mehr in diesem Podcast. Wir Korrespondentinnen und Korrespondenten, wir bündeln jetzt die Kräfte und ihr hört uns dann alle im Weltspiegel-Podcast wieder. Da wird jeden Freitag ein Auslandsthema der Woche besprochen. Da bekommt ihr dann die Hintergründe und hört natürlich auch weiterhin von unseren Erlebnissen hier im Land. Und immer wenn es notwendig ist, werden wir euch zusätzlich in Sonderfolgen über die aktuelle Weltlage informieren. Also speichert ihn euch schon mal ab, den Weltspiegel-Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die uns zugehört haben in den letzten Jahren. Das hat uns großen, großen Spaß gemacht. Heute in dieser Kombi finde ich ganz besonders, denn so viele waren wir in diesem Podcast tatsächlich noch nie. Mit dabei waren Sarah Schmidt, Sebastian Hesse, Ralf Borchert, Kerstin Klein, Torben Börger, Claudia Sarre und Katrin Brandt. Mein Name ist Isabel Karras und unser aller Dank geht auch nochmal raus an Saskia Braun. Die hat diese letzte Folge nämlich technisch möglich gemacht. Dankeschön und bye bye.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.